Wer ist Jürgen Tratt? Ich kenne ihn nicht. Nur so viel weiß ich. Er war 1941-42 etwa 22 Jahre alt. Er war Berliner. Er war Soldat an der Ostfront und er hatte ein Hobby. Er stellte Tonaufnahmen her mit Hilfe eines Schallplattenschneidegerätes Marke Contiphon. Auf 17 hauchdünnen Folien eines gelblichen, durchsichtigen Kunststoffmaterials ist festgehalten, was Jürgen Tratt 1941-42 meist während eines Fronturlaubs mit seinem Gerät machte. Er nahm alles Mögliche auf, was sich für eine Aufnahme eignete. Vor allem Radiosendungen. Aber auch Telefongespräche sowie alle akustischen Äußerungen, die man selbst produzieren kann, vorwiegend vermutlich, um die Aufnahmetätigkeit seines Apparats kontrollieren zu können. Dieser Absicht dienten wahrscheinlich auch die Teile, in denen sich Jürgen Tratt als Ansager des Großdeutschen Rundfunks präsentiert. Der Kontrast zwischen privater und offizieller Sprechhaltung kann größer nicht sein und wirkt als Persiflage. Neben Mitschnitten einer Rede von Rudolf Hess vor Arbeitern von Messerschmitt in Augsburg, einem Interview mit dem verwundeten Max Schmeling in Athen, von Hetzkommentaren und Frontberichten schreckte er auch vor verbotenen Aufnahmen von Feindsendungen nicht zurück, auf die ja schärfste Strafen ausgesetzt waren. Spätestens wenn er pfeift, es geht alles vorüber, es geht alles vorbei, oder wenn er mit sich selbst den Kanon anstimmt, oh wie wohl ist mir am Abend, taucht der keineswegs bestätigte Verdacht auf, dass dem Jürgen Tratt der eigentliche nationalsozialistische Ernst mangelte, wiewohl er ansonsten wohl seine Pflicht tat, neben seinem Hobby, mit dessen Hilfe wir in diese ferne, nahe Vergangenheit horchen dürfen. Die 17 Schallplatten fanden sich auf einem Berliner Flohmarkt am Potsdamer Platz, also keine 500 Meter entfernt von dem Ort, von dem der auf unseren Platten nachprüfbare deutsche Größenwahn angeleitet wurde und wo er auch einstweilen endete. Die Platten haben die Zeit schlecht überstanden, gerissen, gewellt, angebrochen, durch Druck und Temperatur verformt. Die Realisatoren haben alles getan, um das Material in Vollständigkeit zu erhalten. Das gelang nur in dem Maße, als es die Summe von fragmentarischer Aufnahme, deformiertem Material und fragmentarisierter Abspielung zuließ. Zwei Platten zerbrachen nach einmaliger Wiedergabe. Verarbeitet wurden konsequent lediglich die Bruchstücke, die wir durch die neuerliche erstmalige Abspielung erhielten. Neben den Dokumenten, die die Schallplatten enthalten, messen wir dem Augenblick ihrer Wiederentdeckung ebenfalls dokumentarischen Wert bei. Im Ergebnis sehen wir ein uns betreffendes Minitekel der verstrichenen Zeit. Die Anordnung des Materials folgte Methoden der Aleatorik, ist daher absichtslos. Das Stück Audioart, das entstand, entspricht allerdings unseren Vorstellungen.
Übergang über die Beresina. Hörspiel von Ulrich Gerhardt. Realisation Ulrich Gerhardt und Günther Hess.
Ich leg mein Herz in deine lieben Hände, denn wo du bist, kann die Welt nicht schöner sein. Vergessen sind heute all meine Sorgen, alles Leid. Hab Dank für die Stunden, die ich heute bei dir gefunden, denn dieser schöne Tag ist nun zu Ende. Schlafe dich, mein Liebling, gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht.
Führerhauptquartier, den 14. November 1942. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Deutsche Unterseeboote haben im Angriff gegen die amerikanisch-britischen Landungsstreitkräfte in Nordwestafrika und in der Atlantikschlacht den feindlichen Kriegs- und Transportflotten erneut ungewöhnlich schwere Verluste zugefügt. Sie versenkten im Eismeer, im Nordatlantik, vor der kanadischen Küste, in der Karibischen See, bei den Kapverdischen Inseln, im Golf von Guinea und im Seegebiet östlich von Kapstadt aus gesicherten Geleitzügen und in Einzeljagd 20 Schiffe mit zusammen 119.000 Fotoregistertonnen sowie einen Zerstörer. Zwei weitere Schiffe wurden torpediert. Im westlichen Mittelmeer vernichteten sie aus der britisch-amerikanischen Transportflotte wieder zwei Transporter und einen Großtanker von zusammen 20.000 Fotoregistertonnen sowie einen Zerstörer, sodass sich die Erfolge der Unterseeboote vor den Küsten von Algier und Marokko auf 11 Transporter mit 99.100 Fotoregistertonnen erhöht haben. Seit der Sondermeldung vom 9. November hat die Unterseebootswaffe im Mittelmeer und auf dem Atlantischen Kriegsschauplatz 31 Handelsschiffe mit zusammen 218.100 Fotoregistertonnen versenkt und weitere Torpedo versenkt und weitere Torpedo versenkt und durch Torpedo und durch Torpedo durch Torpedo durch Torpedo durch Torpedo durch Torpedo.
Gegenstelle, Gegenstelle, Victor Julius 8, kommen. Achtung, Achtung, hier ist der Großdeutsche Rundfunk mit allen angeschlossenen Sendern. Wir bringen in Kürze eine Sondermeldung von weitestragender politischer und militärischer Bedeutung aus dem Führerhauptquartier. Bis dahin hören Sie Marschmusik.
VfB Groß-Auheim gegen SC 33 Hahn fliegen,
brach unter der schlagartig einsetzenden Abwehr zusammen. Der Gegner verlor 17 Flugzeuge, von denen 14 durch Jäger abgeschossen und 3 von der Flakartillerie vernichtet wurden.
Ersuchten die Regierung Unterstützung infolge der einzigen schiffzeugten Absatzung. Als sein Bekannten Lord Wellington bezeichnete in der Hauptstadt von Kolumbien England Schiffsraummangel als das Problem der Stunde. Italienische Luftangriffe auf griechische Stellungen, Truppen und Stützpunkte. Im Verlauf dieser Kampfhandlung in einem mittelmeerischen Erkundungsflugzeug eine Hurricane.
Kriegszeiten ab. In Ostafrika und an der Somali-Front wurden englische Angriffe abgewiesen. Bei englischen Luftangriffen auf Asmara und Adi Ugri wurden zwei...
Deutsche Rundfunk. Wir senden Ihnen jetzt Tanzmusik. Im Augenblick hören Sie Der Favorit von Bill Blahé.
Aus Luft im Himmel schön ein goldenes ein wirklich tolles Ding. In einer Zeitung las ich jüngst ein wirklich tolles Ding. Es fiel aus Luft im Himmel schön ein goldener Ehering, woraus ein jeder sehen kann, wer es mit der Liebe hält. Es ist nicht immer gleich der Mann, der aus den Wolken fällt. Ein Mädchen, das ging hin und her am Opernring zu Wien. Ein junger Mann hin wiederum, der ging dort her und hin. Sie gingen hin, sie gingen her, doch sonst ist nichts passiert. Sie war schon erst nicht schwer daraus und er war nicht rasiert. Eine Frau versäumt den Zug, oh weh, das Pech war riesengroß. Dadurch gewann beim WAW sie 1000 Mark im Los. Hat sie durch Pech in Wahrheit Glück mit dem versäumten Zug? Hielt sie das Glück vom Pech zurück? Man wird kaum daraus klug. Jetzt steht so manches Bühnenhaus in Großbritannien leer. Gibt weder Gage noch Applaus für Prominente mehr. Und soll ich euch den tieferen Grund der Schließung anvertrauen? In England spielt Minister jetzt ein jeder bessere Clown. Mit ihrer Kleiderkarte kam Frau Meier niemals aus. Sie brachte es zu dem Gatten Gram stets Unsinn mit nach Haus. Bis er sie schließlich angefunkt, von wilder Wut gepackt. So mach doch endlich mal einen Punkt, sonst wirst du schließlich nackt. Und damit ist die Wochenschau für heute wieder aus. Und wenn sie euch gefallen hat, so gehe ich froh nach Haus. Ich selber fand sie wunderbar, ich will es nur gestehen. Und rufe, weil so nett sie war, auf baldes Wiedersehen. Und damit, liebe Kameraden, ist unser Gruß aus der Heimat wieder einmal am Ende angelangt. Hoffentlich hat euch allen recht gut gefallen. Macht's gut und auf Wiederhören. Der Gruß aus der Heimat, nun ist er zu Ende. Am kommenden Freitag erklingt er euch neu.
In Gewalt und was diesen einziges gemacht hat, mag es gewesen sein und mag er gestanden sein, wo er will. Diese einmalige brüderliche Verbundenheit der Waffen, die kam hier in diesen letzten Stunden wieder entscheidend zum Durchbruch. Und so wie Kilometer um Kilometer die Luftwaffe unten in Griechenland uns Ehrensoldaten den Weg freigekämpft hat, in der gleichen kameradschaftlichen Verbundenheit wie in den früheren großen Kämpfen und Schlachten, so war es hier wieder. Und wir erfuhren, dass nun zu unserem frontalen Angriff auf Athen und dem Umfassungsangriff von der Insel Euböa aus nun noch die Luftwaffe zu einem großen Schlag ansetzte und mit Luftlandetruppen und Fallschirmjägern den Isthmus von Korinth abriegelte. Es wird unvergessen sein für jeden, der die Ströme deutscher Flugzeuge nach Süden gehen sah, der im Schlepp der großen Maschinen, die Maschinen der Luftlandedivisionen, ihre Richtung ziehen sah, der zu Dutzenden, zu Hunderten bemerken konnte, wie nun Soldaten vom Himmel fielen, wie die besten, ausgesuchtesten, zähesten Kerle dort aus ihren Maschinen sprangen und hier eine entscheidende strategische Stellung in ihren Besitz nahmen und so den Gegner endgültig in eine Zange nahmen, aus der es kein Entrinnen mehr gab. Von drei Seiten eingeschlossen und von drei Seiten nun von den härtesten, in diesen wochenlangen, schweren Kämpfen geschulten Männern angefasst, da gab es kein Entrinnen mehr. Auf den Bildern der Landstraßen das gleiche, was in den letzten Tagen Sie ja aus den Berichten meiner Kameraden schon laufend gehört haben werden. Es ist kein Wort zu groß für jeden einzelnen Mann, der dort unten gekämpft hat. Die sengende, irrsinnige Glut dieser Hitze, die jetzt schon in der thessalischen Ebene und dort auf den Bergen liegt. Der unglaubliche Staub und Dreck, der ein Zustand der Straßen, wie man ihn sich überhaupt nicht in einem zivilisierten Land vorstellen kann. Dazu dieser unaufhaltsame Vormarsch. Die Straßen noch zerstört von Angriffen deutscher Bomben- und Sturzkampfflugzeuge. Aber nichts konnte diesen Angriffsschwung aufhalten, getragen von diesem inneren gewaltigen Schwung, nun den Lohn für diese härtesten Wochen zu bekommen, den jeder Einzelne sich dort unten erfochten hat. Und das war dann der große Augenblick gestern in den Vormittagsstunden, als dann von drei Seiten aus Truppen des deutschen Heeres, es waren Panzer, es waren Kratzschützen, es waren verlastete Gebirgsjäger. Alle Truppenteile tauchten plötzlich von allen Seiten dann schnell und rasant in die Stadt vordringend auf und nahmen sie in Besitz. Und als dann im kühnen Vorstoß ebenfalls die deutsche Luftwaffe ansetzte, um Athen zu nehmen. Auch das war nicht so einfach, denn der Gegner hatte hier noch versucht, den Flugplatz zu verminen, Lastkraftwagen aufzustellen, Sperren zu errichten, damit keine Maschinen herunterkommen konnten. Aber auch da war alles vergebens. Auch hier packte die Luftwaffe zu, hart, schnell und entschlossen, genau wie die Truppen des Heeres. Und so wurde es geschafft. Zu landen und in der Luft waren bis gestern Mittag alle Stadtteile Athens von den deutschen Truppen besetzt. Und um Mittag wehte über der Akropolis die Hakenkreuzfahne als das Zeichen des deutschen Sieges in sich aufbauen. Thank you.
Hier sprechen die drei Kilianbürger.
Ergebnisse der letzten Tage unternahm die deutsche Luftwaffe in den Abendstunden des 16. März mit stärkeren Kampfkräften einen Vorstoß nach Nordwesten und griff in Scapa Flow liegende Teile der britischen Flotte an. Hierbei wurden mindestens 4 Kriegsschiffe, darunter 3 Schlachtschiffe und ein Kreuzer, durch Bomben getroffen und schwer beschädigt. Die Beschädigung von 2 weiteren Kriegsschiffen ist wahrscheinlich. Außerdem wurden die englischen Flugplätze Stromness, Erfurt Kirkwall sowie eine Flakstellung angegriffen und mit Bomben belegt. Trotz starker Jagd- und Flakabwehr des Feindes führten die deutschen Kampfflugzeuge ihre Aufträge erfolgreich durch und kehrten zurück ohne irgendwelche.
Hören Sie jetzt folgende Sachen.
Achtung, Achtung, hier ist der Einzelner Berlin mit den Nachrichtendienst. Angriff auf britische Vorpostenfahrzeuge. Luftaufklärung fortgesetzt. Rücktritt der OKW. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Im Westen keine besonderen Ereignisse. Ereignisse, 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 Ereignisse. Ereignisse,
englischer Kampfflugzeuge, wenden wir jetzt wieder ein in das Tagesreport.
Ein nochmaliger Angriff blieb ebenfalls ohne Erfolg. Das Programm ist beendet.
Bekannte von Herrn Mullen? Sie sind sehr neugierig auf ihn. Wo steckt er denn eigentlich?
Herr Dilton, erschrecken Sie nicht, aber Herr Mullen ist vor einigen Stunden gestorben.
Gestorben?
Drei Bildern von Rudolf Köller, der letzte Besuch. Regie führte Ernst Bringold. Wir schalten Nachrichtendienst.
Sie hören die Nachrichten der Schweizerischen Depeschenagentur in Bern. Der Schweizerische Schützenrat und das Zentralkomitee des Schweizerischen Schützenvereins nahmen an ihrer heutigen Tagung in Baden, Aargau, davon Kenntnis, dass diesen Sommer eine außerdienstliche Schießtätigkeit möglich sein wird.
Was wird nun aus uns beiden, darf ich glücklich oder traurig sein? Werden sich unsere Wege scheiden, oder gehen wir ins Land der Liebe ein? Ich muss vor Sehnsucht nach dir leiden, das ist zwar traurig, aber wahr. Liebling, was wird nun aus uns beiden, wenn's nach mir geht ein verliebtes Paar?
Von den Kampfen schon, von den Kampfen und zurück hier in unsere zurück. Ja, die Artillerie ist unsere zurückgeschobene Schicht. Es ist ein Feuerzauber ohne Gleich. Und schon, von dem Kampfbild löse und zurückkehre in unsere zurück. Da steht Prokatschew teilweise in Flammen. Die Artilleriegeschosse, Schosse, viele Häuser entzündet, alles sind ja Holzbauten. Bauten, die sich schnell
verbreiten. Die Stuttgart beschließen damit ihre heutige Sendefolge. Wir bitten unsere Hörer, ihren Empfänger, den Reichssender Breslau oder Hörer, ihren Empfänger Hause, den Reichssender Breslau oder auf den Deutschlandsender einzustellen.
Um uns und die Zerstörer rechts und links, die sprechen für sich, die sprechen aber zugleich für Sie, Parteigenosse Messerschmitt. Aufgrund meiner eigenen Erinnerungen ist die heutige Feierstunde hier im großen Messerschmitt-Werk zu Augsburg eine besonders schöne für mich. Denn ich kenne ja dieses Werk aus einer Zeit, da der ganze Betrieb sich aus ein paar Bauten zusammensetzte, die man heute zwischen den Riesenhallen hier gewissermaßen mit der Lupe suchen muss. Gerne erinnere ich mich an die Zeiten, da ich hier mit meinem Messerschmitt-Sportvogel oft und oft landete.
Und so ging es über die gebundenen, holprigen Hirtenpfade des Schäppelbichers Bataillon schnell, dem noch 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 schnell, dem...
Heute sind aus den Arbeitern Tausende und Abertausende geworden. Und so erfüllt es mich heute mit besonderer Bewegung. Die Auszeichnung der deutschen Musterbetriebe gerade von dieser Stätte aus vorzunehmen. Mit meinem Glückwunsch an die Pioniere der Arbeit verbinde ich zugleich meine Glückwünsche an die mit der goldenen Fahne ausgezeichneten Betriebe. Ich rufe sie auf zu neuer Tat und verkünde hiermit namens des Führers den Beginn des 5. Leistungswettkampfes der deutschen Betriebe für das Jahr 1941-42. Ich bin überzeugt, dass auch bis zum nächsten 1. Mai die Erfolge dieses Leistungskampfes nicht geringer sein werden. Wir gehen der militärischen Entscheidung entgegen und für sie vollbringt auch die deutsche Wirtschaft ihre Höchstleistungen, ich weiß es.
Im Anschluss an seine Handschrift.
Bei den Morgenstunden des heutigen geschichtlichen 22. Juni 1941 die Waffen. Der Führer, der heute ein langes und bitteres Schweigen endlich brechen konnte, hat nicht nur das Geschick des deutschen Volkes, sondern darüber hinaus das Schicksal Europas in die Hand des deutschen Soldaten gelegt. Der Kampf gegen die roten Machthaber in Moskau ist ein Kampf von entscheidender geschichtlicher Bedeutung. Er ist in Ziel und Ursache der gleiche Kampf, den Großdeutschland und das faschistische Italien gegen die Londoner Plutokratie kämpfen. Beiden, den Plutokraten in London und den bolschewistischen Machthabern im Moskauer Kreml, ist gemeinsam als treibendes Element das Judentum mit seinem Weltherrschaftsstreben. Zwei verschiedene Methoden, beide aber jüdischer Prägung, führen zu dem gleichen Ergebnis, der Ausbeutung des schaffenden Menschen. Diese Erkenntnis spricht aus den ersten europäischen Pressestimmen, die den gewaltigen Eindruck der Proklamation des Führers und des Beginns der Auseinandersetzung mit den Waffen widerspiegeln. Einstimmige und tiefgehende Zustimmung. Gewaltiger Eindruck, jedoch keine Überraschung. Das sind die Kennzeichen der ersten italienischen Presseäußerungen. Verrungen. Ihr endgültiges Schicksal konnte wegen starker Abwehr nicht beobachtet werden. Ihre Vernichtung ist aber wahrscheinlich. Mit diesem Schlag hat die Unterseebootswaffe Großbritannien um 71.700 Bruttoregistertonnen Handelsschiffsraum geschädigt.
do with it. Get the move on. We're falling louder. Come on. Come for the... Number. Now, my lad, we're moving into action. You're happy about it. They love to think. Swing off your faces. Six. Seven.
Did he say we were going?
Well, young sergeant said we're going to have a cup of tea with Adolf.
You don't say.
Ah.
Yeah, I think that.
What's to do now?
All over there.
It's up there since they land. Used to belong to the
country.
Aye, that easy.
Well, we're going to go with it when we've got it.
I can tell thee what to do here, but this is what we're going to do.
We're going to hang out the watching on the Siegfried line. Have you any dirty watching volunteers? We're going to hang out the watching on the Siegfried line, but the washing day is here. Well, sir, the weather may be wet or fine. Will you come along without a care? We're gonna hang out the watching on the Siegfried line. If the Siegfried line's still there.
Ein Unterseeboot, von dessen letzten Erfolgen bekannte Ergebnis bereits erklärt das Reuterbüro, dass die am Vormittag veröffentlichte Information, wonach keine britischen Luftangriffe stattgefunden hätten, auf einem Missverständnis beruhe. Unter der Überschrift "Was denkt sich Churchill eigentlich?" kennzeichnet Reichsminister Dr. Goebbels heute im Völkischen Beobachter die Stellung der englischen Plutokratie und ihres gegenwärtigen Sprechers Winston Churchill zum Kriege. Die englische Plutokratie, so stellt Dr. Goebbels fest, hat den Krieg gewollt und erklärt, weil er für die Aufrechterhaltung ihrer stankenlosen Kapitalherrschaft nötig war. Churchill selbst hat niemals ein Hehl daraus gemacht, dass er diesen Krieg gewollt habe. Er ist sein Werk, er wollte und will Deutschland zerstören. Reichsminister Dr. Goebbels kennzeichnet dann die Reden Winston Churchills, die eine Fundgrube für politische Psychologie seien. Churchill könne gar nicht anders reden, als er spricht.
Szene, und da war ich wie noch immer warm, und da sitzen zwei ältere Damen. Mit mal sagt die eine, ach Stelze, machen Sie doch bitte mal die Fenster zu. Sieht ihr hier so furchtbar, man holt sich da einen Tod. Sagt die andere, wieso, bei dieser schicken Luft, das Fenster? Nein, sagt sie, das ist ja furchtbar, ich komme ja hier um. Toll, jetzt soll der Schaffner endlich Frieden stiften, kommt nicht dazu, sitzt alle Hähne, er gesagt, und sagt mal, passen Sie auf. Erst machen wir das Fenster zu, stirbt der eine. Dann machen wir es wieder auf, stirbt der andere. Dann haben wir Ruhe.
Meine lieben Zuhörer, Ihre Ruheplatte bespreche ich am 23. November 1942.
Sehr interessant.
Heute, vor einem Jahr, waren wir im Angriff auf Moskau.
Oho.
Und zwar hatten wir in der Nacht vom 22. zum
23.
Irren Sie sich auch nicht? Lukina, ein kleines Dorf, etwa 30 Kilometer von dem Kilometer von dem folgende Sondermeldung. Unser Tonmeister ist seit heute Morgen 6 Uhr auf 20 Tage Urlaub aus dem Osten in die Heimat zurückgekehrt.
Ich spreche heute am 10. November 1942 von meinem kurzen Urlaub, den ich von der Ostfront erhalten habe. Hier habe ich die Schalldämpfung rechts neben dem Stufenschalter zurückgedreht. Vielleicht ist es jetzt etwas klarer. Diese Schallplatten bekommt man nicht mehr, um Aufnahmen zu machen. Und man muss da sehr sparsam sein. Ich holte jetzt hier den Stufenschalter ein. Etwas lauter gedreht. Und ich muss sagen, ich habe hier alles unverändert angetroffen. Achtung, meine werten Damen und Herren, hier spricht das Berliner Tonstudio des Urlaubers Jürgen Pratt von der Ostfront.
In Stalingrad Sturzkopftätigkeit. An der Donfront warfen rumänische Truppen angreifenden Feind im Gegensturz zurück. Sturzkopf vernichtete nordwestlich Voronezh, eine Amtszahl feind der Bunker mit ihren Besatzungen. Im mittleren und nördlichen Frontabschnitt setzten starke Kampfgegenkräfte in zusammengefassten Angriffen zur Bekämpfung des feindlichen Nachschubverkehrs vor. Schwarz belegte Bahnhöfe wurden zerstört, mehrere Züge und Versorgungslager getroffen. Bei Nacht waren Kampfgegenanlagen des Bahnhofs Storopet in Brand.
Zum Aufklang Galopp auf ins Land der Sehnsucht.
Ich zähle für Ihre Abstimmung. 1, 2, 3, 4, 5.
Und die italienischen Truppen, die in erfolgreichen Gefechten 12 feindliche Panzer zerstörten, ihren Fortgang. Die britische Luftwaffe verlor 4 Flugzeuge. Deutsche und italienische Jagdflieger schossen in Luftkämpfen gegen überlegene feindliche Luftstreitkräfte vom 5. bis 10. November 27 feindliche Flugzeuge ab. Deutsch-italienische Luftstreitkräfte bekämpften weiterhin die amerikanisch-britische Landungsflotte an der Küste Nordafrikas. Ein Flugzeugträger und ein großes Handelsschiff erhielten Treffer. Kampfflieger schossen 3 feindliche Jagdflugzeuge ab. In der Nacht zum 10. November stießen Schnellboote gegen den feindlichen Geleitverkehr an der britischen Ostküste vor, versenkten unter heftigen Kämpfen gegen britische Zerstörer 4 Schiffe mit 11.000 Bruttoregistertonnen und beschädigten 2 Schiffe sowie ein Sicherungsfahrzeug durch Torpedotreffer. Alle Boote sind zurückgekehrt. Einem kampfbeschädigtes eigenes Schnellboot wurde in einen deutschen Stützpunkt eingeschleppt. An der Küste der besetzten Westgebiete wurden 4 britische Bomber abgeschossen. Im Nordatlantik traf ein deutsches Unterseeboot ein britisches Schlachtschiff der Queen Elizabeth-Klasse durch Torpedo. Eine schwere Explosion wurde beobachtet. Das war der Bericht des Oberkommandos der Wehrmacht.
Steigt das berühmte Lied aus Heimstadt. Schönster Schatz, mein Augenbrot. Schönster Schatz, mein Augenbrot. Hab meiner ganz vergessen, wie dein treu versagt, mir das Herz so schwer gemacht.
des Morgens, wenn ich früh aufstehe, die Sonne geht auf mit Strahlen, seh ich mein Fleisch, so hüpft mein lauter und Freude. Schönen Abend, wenn ich schlafen gehe,
durften den ehrbaren Namen der Juden und das Franzosen Lüge und Verhältnis Juden durften am Straßburg zu sein, zwischen Deutschland und Frankreich zu sein, war den Franzosen Lüge und Verhetzung am wichtigsten. Juden durften am Straßburger Mikrofon das Elsass, ja, sie durften ganz Frankreich verhetzen. Juden durften den ehrbaren Namen der Münsterstadt in den Schmutz ziehen, Münsterstadt verhetzen. Juden durften den ehrbaren Namen der Münsterstadt in den Schmutz ziehen. Durften am Straßburger Mikrofon das Lüge Franzosen Symbol dafür sind und wie ein Symbol dafür. In einer Stadt, die wie kaum eine geeignet gewesen wäre, mittleren zwischen Deutschland und Fraschland und Fraschland und Fraschland und Fraschland und Fraschland zwischen Deutschland und Frankreich zu sein, war den Franzosen Lüge und Verhetzung am wichtigsten. Juden durften am Straßburger Mikrofon das Elsass, des alten Lügensenders von Straßburg sind uns wie ein Symbol dafür. Hoch verloren. Die Prümmer der Funkanlage mit Hungersnot und Lügen dachten die Kriegstreiber Deutschland auf die Knie zu zwingen. Mit den Deutschen Soldaten hatten sie scheinbar gar nicht gerechnet. Aber nicht nur militärisch sind sie geschlagen worden. Auch den sogenannten Propagandakrieg haben sie haushoch verloren. Die Prümmer der Funkanlage, der Sendetürme, alten Lügensenders von Straßburg sind uns wie ein Symbol dafür. In einer Stadt, die wie die wie kaum eine geeignet gewesen wäre, Mittlerin zwischen Deutschland und Frankreich zu sein.
Der Eindruck, den der Fall von Paris in London machte, berichten eingehend die Londoner Vertreter der spanischen Presse. Sie schreiben, der Einmarsch der deutschen Truppen in Paris hat auf die britische Bevölkerung einen niederschmetternden Eindruck gemacht. Die Regierung dagegen bemüht sich krampfhaft, wenigstens den Schein von Stärke aufrechtzuerhalten, indem sie mit falschem Pathos die unnachgiebige Fortsetzung des Krieges verkündet. Die Londoner Berichterstatter der spanischen Zeitungen sind der Überzeugung, dass die Schwierigkeiten Frankreichs ständig anwachsen und es vor einem völligen, dem baldigen Zusammenbruch steht. Nach Durchbruch durch die Vorlinie beiderseits der Maas sind Stadt und Zitadelle der im Weltkrieg schwer umkämpften Festung Verdun. Nach schweren Kämpfen haben unsere Truppen die Maginot-Linie südlich Saarbrücken in breiter Front durchbrochen.
Kapelle Willi Steiner und das große Orchester des Reichsenders Breslau, geleitet von Ernst Josef Zuckel. Es singen Karl Friedrich, Tenor, und der Chor des Reichsenders Breslau unter Johannes Fried.
Sender 4711. Guten Morgen, lieber Hörer, wir senden Nachrichten.
Höre man das Tragödentür? Au! Sie werden immer blasser. Kommen Sie, trinken Sie einen Schluck Wasser. Meinen Sie nicht, dass das höre, wenn man das tagtäglich hört? Tagtäglich spielt ihr euch Freunde auf kleiner Zitter verlassen, bin die Fahne.
Achtung! Angeschlossen sind alle nebensächlichen Sender und Länder und die Sender des Protektorats Böhmen und Mähren. Sie hören Nachrichten des drahtlosen Dienstes.
Unsere Nachrichten aus Paris in deutscher Sprache, die wir über den Sender Radio Strasbourg auf Welle 349,2 gebracht haben, sind beendet.
Wir hatten inzwischen das Tal, in dem wir abgesprungen waren, durchgekämmt und waren gegen unser Ziel vorgestoßen. Leider konnte ich nun nicht mehr länger mitmachen. Am dritten Tag wurde ich in unser provisorisches Lazarett, das in einem Zuchthaus untergebracht war, eingeliefert. Und ein paar Tage später wurde ich dann von einer Qualitäts-EU nach Athen gebracht ins Speziallazarett.
So haben Sie also am Endsieg Ihrer Kameraden aus Kreta leider keinen Anteil gehabt. Aber Sie haben die ersten und schwersten Tage mitgemacht.
Ja, es war nicht einfach, mit unseren leichten Waffen gegen den Schweren der Engländer vorzugehen. Aber ich glaube, wir haben unsere Aufgabe gelöst. Ja, ich bin mir recht wahr. Ich habe eine schwere Truppenkrankheit überstanden. Außerdem habe ich mir in Kreta einen Hitzschlag geholt. Aber jetzt geht es schon wieder ganz ordentlich.
Ihr linkes Bein liegt auf einem Kissenfeld.
Beim Absprung aus der Maschine habe ich mir jetzt den Meniskus verletzt. Aber das hätte nichts gemacht, wenn ich hier kann und dazu kommen wir.
Immerhin, Sie sind also soweit ganz munter. Und der englische und amerikanische Sensationsrundfunk, der Sie bei den Kämpfen um Kreta totgesagt hat, der hat eine Unwahrheit mehr verbreitet. Und außerdem ist ja so etwas ein gutes Omen, denn Sie wissen ja, wer einmal totgesagt ist, der hat ein langes Leben. Wann sind Sie über Kreta abgesprungen?
Ich war bei der ersten Welle am Morgen des 20. Mai. Ja.
Über diese Straßen und Karawanen vom Bergreiter krönen die Schwedkabels eng. Mit zusammengebissenen Zähnen falten Verspannung und Anstrengung im Gesicht. Aber hinter das Lenkrad. Das Lenkrad kann zum Zucken. Als ein falscher. Manchmal gibt eine Kehre den Blick frei auf die Landschaft. Wildromantisch ist sie und ergießen Schluchten mit den schäumenden Wildbächen und den hohen Kuppen, die sich bis zu 2000 Metern erheben. Und südlich ist sie meist in ihren Farben, dem Graubraun des nackten Gesteins und dem Graugrün der kargen Massen. Heimatlich aber wieder dort, wo tiefgrüne Narowälder an den Hängen stehen. Tuch, die Frauen mit grellen Schürzen, die Kinder des Jubelschreiens müde mit offenem Mund und selbst der kleine Esel, auf dem der Mann nachher emporreiten wird ins Dorf, während Frau und Kinder hinterhergehen nach der Sitte dieses Landes, der schaut mit klugen Augen und spielenden Ohren auf die vorüberpolternden Kolonnen. Bauern kümmern sich heute und morgen und übermorgen nicht um ihre Tabakfelder, die Steinklopfer nicht um ihre Schotterhaufen und selbst die Mönche haben sich von ihren Gebeten weggestohlen aus den uralten versteckten Klöstern.
Felsen haben die Pioniere abgesprengt. Die schroffen Ecken haben sie abgestumpft. Die Wegränder neu trassiert und befestigt. Warnschilder haben sie überall angebracht. So ist aus einem schmalen, fast pfadartigen Verbindungsweg eine Straße geworden für schwerste Kriegsfahrzeuge. Und sie erlaubt eine hohe Marschgeschwindigkeit.
Nordamerikanische Front, 3. April 1941. Ella Gela. Vor wenigen Tagen noch unser am weitesten vorgetriebener Stützpunkt, den die Engländer fluchtartig verließen, der Ausgangspunkt unserer Fahrt. Beim Vorliegen 20 bis 25 Gefangene im Sand schlafen, warten auf ihren Abtransport. Zwei englische Offiziere stehen abseits und tun so, als gehörten sie gar nicht dazu. Auffällig ist, dass die Gefangenen zum größten Teil ohne Kopfbedeckung sind. Auf dem Flugplatz sind eben Stukas zwischengelandet. Sie kommen gerade vom Feindflug zurück, haben weit über den weichenden Feind hinausgegriffen und ihn auf der Flucht gepackt. Vor einer Woche war dieser Flugplatz von Ella Gela noch leer und ungenutzt. Jetzt ist er Zwischenlandeplatz geworden. Vor einer Woche war dieses Land, durch das wir nun kommen, noch niemands Land. Ja, der Feind ist auf der Flucht. Er zieht sich zurück. Im Anprall unserer Panzerverbände, dem blitzartigen Zuschlag unserer Stukas, vermochte er nicht standzuhalten.
Und als die Sonne sich in unserem Rücken erhebt, da beginnt die Spitze der Vorausabteilung zu marschieren. Panzer und Mannschaftstransportwagen. Hinter sie werden wir uns setzen. Inzwischen rollt Fahrzeug um Fahrzeug über den Pass. Wir warten. Wir überdenken noch einmal die Stunden, die hinter uns liegen.
Achtung, Achtung, Sie hörten Frontberichte vom 8. April 1941.
Können Sie die Einschläge drüben schon beobachten? Wie viele Sekunden dauert das, bis er drüben ist? Wo kam der her? Der war hinter uns, ne? Aha. Zweite Feuersalve. Die Granaten brausen nach vorne und schlagen gegen die gegenüberliegende Bergwand. Eben war ein Schuss, der hinter uns lag. Feuer. Truppe. Raus. Gruppenfeuer. Gruppe. Raus. Liegen die Schüsse?
Schüsse liegen tadellos.
Können Sie genau verfolgen?
Ja, es ist etwas dunkel noch, aber man kann es ungefähr sehen, weil wir den Berg genau kennen.
Welches Ziel ist denn im Augenblick gerade behagt?
Im Augenblick ein Ziel, das von uns bezeichnet ist, mit Nummer 33. Und da fehlt eine Unterkunft, eine Baracke oder eine Kaserne, man kann es nicht genau erkennen. Rechts und links davon befinden sich viele Bunker, die jetzt von drei Batterien geschossen werden.
Die Griechen haben hier nach französischem Akt und nach französischem Vorbild Bunker gebaut. Allein in unserer Umgebung sind es annähernd 50 Befestigungswerke. Dieser vorgeschobene Posten hat rechts, vorne und links. Das heißt von vorne und von der Flanke den Gegner, den die einzelnen Batterien zu erledigen haben. Ein großer gelber Qualm, riesige Feuerblitze mit der großen Kanonen. Der Kampf ist im vollen Gange.
Stukas werden erwartet.
Alter, vorne, kommt bereits eine Zugangstafel angebraut. Eine Kette, zweite Kette, dritte Kette. In vieltausend Meter Höhe. Man kann sie deutlich als unsere U-87 ausmachen.
Reite, bald hast du dein Ziel erreicht. Ojo, ojo, ojo.
Sehen, wie, das glaubten wir es zu sehen,
im Nebel des Morgens, wie einige unserer Boote übersetzten, drüben aber blieb alles still. Merkwürdig. Sollte der Russe etwa das Gelände geräumt haben, sollte er gar nichts gemerkt haben? Nun, es scheint wirklich so, als wenn er alle seine Sicherungen vorne am Fluss weggenommen hat. Denn nun, nachdem sich der Tag wirklich gelichtet hat und wir einen freien Überblick von hier oben haben, sehen wir, wie bereits alle unsere vorderen Teile übergesetzt haben über die Beresina, dort links und rechts von der großen, zum Teil zerstörten Brücke, und wie sie nun schon im Vorgehen sind über die Niederung auf den Waldrand da hinten zu. Mit kräftigem MG-Feuer halten sie den Gegner, der dort hinten am Waldrand nun vermutet werden muss, nieder und arbeiten sich schnell vorwärts. Schon jetzt steht fest, der Übergang über die Beresina ist geglückt.
Heute bin ich mal wieder auf durchgehenden Urlaub, habe meinen Juli-Urlaub heute genommen. Heute ist der 13. Und der 13. Juni 1941.
Übergang über die Beresina. Hörspiel von Ulrich Gerhardt. Realisation Ulrich Gerhardt und Günter Hess. Die 17 Folienschallplatten eines Berliner Amateurs aus den Jahren 1941-42, die diesem Hörspiel zugrunde liegen, fanden sich 50 Jahre später auf einem Berliner Flohmarkt. Redaktion Herbert Kapfer, Produktion Bayerischer Rundfunk 1993.